auf der Easter Hack einen Vortrag zur Klarnamenspflicht gemacht. Und da geht es eigentlich auch darum, dass Daten über uns schon im Vorhinein bekannt sein sollen, auf die später auch wieder zugegriffen werden kann, weil wenn du einmal deinen Klarnamen im Netz hast, wird er nicht rausgehen und immer mit deiner Message verbunden bleiben. Und damals habe ich eben kurz die Analogie zur rosa Liste gezogen und mir gedacht, ja, das kann ich jetzt ja auch wieder aufgreifen, weil es passt zum Thema der Privatsphäre. Und ja, spricht hier auch nicht irgendwer über die rosa Liste. Ich bin selbst bisexuell und ich würde mich auch als Antifaschist bezeichnen. Also insofern passt das auch ganz gut. Also die Grundprämisse haben wir vorher schon kurz angesprochen. Eine Regierung hat aus meiner Sicht im Prinzip die Pflicht, uns vor zukünftigen Regimen zu schützen. Wir wissen nicht, wer da zukünftig in unserer Regierung sitzen wird, wer zukünftig in internationalen Gremien sitzen wird, an wen vielleicht unsere Regierung unsere Daten noch weitergibt. Und da gibt es eben mehrere historische Beispiele. Es gibt da auch die Volkszählung in den Niederlanden, wo vor allem Daten von Jüdinnen und Juden dann auch aufgezeichnet wurden, die die Nazis später benutzt haben, um eben in den Niederlanden sehr, ich weiß nicht, ob effektiv das richtige Wort ist, Personen ins KZ zu bringen. Und ähnlich wirkten eben auch die rosa Listen, über die ich heute sprechen will. Ich habe relativ lang herumsuchen müssen, um halbwegs gute Quellen für die rosa Liste zu finden. Es ist also noch kein wirklich gut erforschtes Thema. Und die beiden Bücher, die ich hier als Primärquellen für meinen Vortrag heranziehe, sind aus 1981 und 1993, also nicht wirklich aktuell. Ich habe auch mehrmals Verweise drin gefunden auf Forschung, die noch im Laufen ist damals. Von den Ergebnissen habe ich relativ wenig gefunden. Genau, also das eine Buch war von Hans-Georg Stimpke, Rosa Winkel, Rosa Listen, homosexuell und gesundes Volksempfinden von Auschwitz bis heute. Wobei der Titel nicht ganz stimmt, das Buch hat schon weit davor begonnen, nämlich in der Kaiserzeit. Und das zweite Buch von Günter Grau und Claudia Schoppmann aus eben 1993, Homosexualität in der NS-Zeit, Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung. Ich habe die Bücher auch hier, man sieht schon, sie sind ein bisschen gebraucht, habe ich mir extra aus der Unibib ausgeborgt dafür. Es gibt auch im Internet mehrere Quellen. Der Wikipedia-Artikel ist relativ kurz und basiert quasi auf dem Buch hier, also Rosa Winkel, Rosa Listen. Über Österreich ist in den beiden Büchern speziell nichts. Da muss man also vor allem aus den Internetquellen heranziehen. Dementsprechend wird auch relativ wenig über die Erste Republik oder über die Situation der Homosexuellen in Österreich gesprochen werden. Es gibt ein paar kleinere Projekte, die vor allem auch Biografien einzelner Personen aufgearbeitet haben. Ich hätte auch gern Bilder von einzelnen Betroffenen verwendet, aber das scheitert leider am Urheberrecht, beziehungsweise an den Kosten. Die würden die Bilder zwar schon hergeben, aber dann muss ich für jedes Bild 10 Euro pro Jahr zahlen. genau. Wer war jetzt eigentlich betroffen von den rosa Listen? Es waren vor allem Männer, die Sex mit Männern hatten. Das heißt, es müssen nicht nur Homosexuelle gewesen sein, es können auch Bisexuelle gewesen sein, es können auch Leute sein, die sich einfach nur mal in ihrer Jugend ausprobiert haben. Tatsächlich weiß man aus Statistiken, dass das relativ viele Männer im jungen Alter tun, dass sie es mit anderen mal probieren und dann feststellen, na, das ist nichts für mich und ich bin eh hetero. Es hat auch Transfrauen betroffen, also damals gab es noch keine geschlechtsangleichenden Operationen oder ähnliches. Das heißt, das waren für die Nazis eigentlich Männer, die sich nur verkleidet haben als Frauen und damit eben ihren Moralvorstellungen widersprochen hatten. In dem Vortrag wird es jetzt weniger über lesbische Frauen oder Transmänner gehen. Es hat den einfachen Grund, dass es dann noch wenige gibt. Auch, dass sich die Nazis tatsächlich unsicher waren, wie sie sich zu lesbischen Frauen zum Teil verhalten sollen. Es wird zwar in den Büchern kurz angesprochen und angedeutet, was da war, in kleinen Nebenkapiteln, aber für meinen Vortrag habe ich die jetzt ausgelassen. Also, was war eigentlich die Rechtsgrundlage, die es damals gab? Das war in der Weimarer Republik der Paragraph 175 aus dem Reichsstrafgesetzbuch. Das D da steht eben für Deutschland, damit ich es vom österreichischen Strafgesetzbuch unterscheiden kann. Vor 1929 hat es vor allem beischlafähnliche Verhältnisse betroffen. Was ist jetzt ein beischlafähnliches Verhältnis? Beischlafähnliches Verhältnis heißt jetzt wirklich nur, dass die Leute, es war ausdefiniert mit Oralverkehr, Schenkelverkehr und Analverkehr. Das heißt, wo wirklich die Leute sehr miteinander innig waren. Es hieß auch widernatürliche Unzucht im Gesetzestext genau. Ist alles ein bisschen schwammig formuliert. Und warum da jetzt das Datum 1929 wichtig ist: in den Jahren vor 1929 wurden im Reichstag in Weimar mehrere Anträge zu diesem Paragraphen 175 Reichsstrafgesetzbuch eingebracht. Das war einer von der KPD, der verlangt hat, diesen Paragraphen ganz zu streichen. Andere wollten ihn einfach nur abschwächen. Aber die damalige Mitte-Rechts-Regierung hat 1925 einen Antrag eingebracht, wo es darum ging, diesen Paragraphen zu verschärfen. Genau, also sieht man, SPD, DTB, das war die Deutsche Demokratische Partei, und die KPD haben gemeinsam eben eine Abschaffung dieses Paragraphen versucht und die Mitte-Rechtsregierung eine Verschärfung. Im Endeffekt haben sich beide zum Teil durchgesetzt. Also als erstes ging wirklich dieser Antrag von KPD, SPD und DTP durch, aber gleichzeitig ging auch der Antrag der Mitte-Rechtsregierung durch. Und damit waren dann plötzlich auch andere Formen sexueller Handlungen von diesem Paragraphen 175 Reichsstrafgesetzbuch betroffen. Was sind jetzt andere Handlungen? Da steht jetzt zum Beispiel Form der Masturbation. Ich habe das falsche Datum hier stehen. Es müsste 1929 heißen. Und das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee hat das damals als einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück bewertet. Das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee war eine Organisation, bei der sich schon damals in der Weimarer Republik Homosexuelle zusammengeschlossen haben und auch zum Teil eben Transpersonen zusammengeschlossen haben und Schriften herausgegeben haben, sich auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt haben. Ist es jetzt etwas Angeborenes? Ist es etwas, was im Laufe des Lebens entsteht? Diese Fragen haben sie sich damals schon gestellt. Und diese Fragen wurden nach dem Ende des Nazi-Regimes erst sehr spät wieder aufgegriffen. Und das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee wurde später dann auch eben von den Nazis zerschlagen, weil es ihnen sehr missfallen ist. Und in Österreich gab es den Paragraphen 129 Strafgesetzbuch, der wurde schon in der Monarchie 1852 eingeführt und ging vor allem auf das kirchliche Konstrukt der Sodomie zurück. So, wie ist jetzt die Polizei und der Staat mit diesem Paragraphen in der Weimarer Republik damals noch umgegangen? Und das hat sich sehr von Region zu Region unterschieden. In Berlin hat man diese Lokale zum Teil geduldet, um eben diese Lokale kontrollieren zu können. Und da kamen wir dann schon in die Listen, da wurden nämlich sehr intensiv Listen angelegt, ja, wer ist das aller, wo wohnen die, wo kommen die her? Und die Polizei in Berlin war es natürlich genauso, also die haben genauso ein Problem damit gehabt, dass es da Lokale gibt, in denen Anbahnungen Homosexueller passieren. Also nicht nur Anbahnungen, eigentlich waren das zum Teil auch ganz normale gesellschaftliche Lokale, also ein Café, das vor allem ein homosexuelles Publikum angezogen hat. Und die Berliner Polizei hat dabei aber nicht nur solche Lokale überwacht, sondern auch Lokale, die sich einfach nur dafür gehalten hat. Das heißt, in diesen Listen war auch eine Fehlerquote dabei, wo Personen drauf gelandet sind, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten oder von außen gar nicht gewusst haben, dass das ein einschlägiges Lokal dafür ist. In München ist man anders vorgegangen. Da hat man ständig Razzien durchgeführt, solche Lokale zum Teil geschlossen. Klingt jetzt erstmal besser für danach, weil es vielleicht die Listen nicht gegeben hat. Nein, bei solchen Razzien wurden natürlich auch Listen angelegt. Und vor allem erlitten dadurch die Opfer dieser Razzien sehr oft Erpressungen oder ihnen wurden auch Gewalttaten angetan. Einfach weil sie niemanden hatten, an den sie sich wenden könnten, weil dann müssten sie ja gestehen, dass sie gegen diesen Paragraphen 175 Strafgesetzbuch verstoßen haben. Wie die Situation hier in Österreich war, kann ich jetzt nicht beurteilen, da habe ich zu wenig gefunden. Vermutlich gibt es mehr, was ich nicht gefunden habe. Ich habe da noch ein bisschen begrenzte Zeit gehabt. Und es gab natürlich noch mehr Zentren des subkulturellen Lebens, so hat das Buch damals ausgedrückt. Hamburg, Dresden, Leipzig, Breslau, Köln und Wien. Die meisten dieser Städte, also in den meisten dieser Städten, gingen eben die Behörden so vor wie in Berlin oder ähnlich und haben diese Listen angelegt. In München sind sie eben anders vorgegangen, hat aber eben auch dazu geführt, dass sich viele von München ferngehalten haben. Dennoch ist das Urteil von Stümpke und Finkler in Rosemickel, Rosalisten, das Buch, das ich vorher schon erwähnt habe, für die Homosexuellen war die Republik von Weimar trotz des Paragraphen 175 der freiheitlichste Staat, der hier auf deutschem Boden existiert hat. Aber warum war das? Sie sind ja massiv unterdrückt worden und es gab sogar eine Verschärfung des 175. Naja, es war ihnen zum Beispiel nicht verboten, Druckwerke rauszubringen. Also sie haben Zeitungen und Zeitschriften, die über solche Themen informiert haben, rausgebracht. Und nicht nur über solche Themen, auch ein bisschen Klatsch und Tratsch war drin zu finden, je nachdem, was für eine Zeitschrift es war. Sie haben also zumindest einen intellektuellen Austausch führen können und auch dieses Thema erforschen können, was davor nicht möglich war unter dem Kaiserreich, wo auch die Kirche, also die protestantische Kirche vor allem, aber auch die katholische einen großen Einfluss hatten. Und in Weimar war das dann plötzlich nicht mehr so. Dies war übrigens später in der BRD nicht mehr so einfach möglich, weil damals der verschärfte Paragraph 175, also den die Nazis später nochmal nachgeschärft haben, weiterhin aktiv war, wodurch es denen eben unmöglich war, solche Zeitschriften oder Plattformen aufzubauen, auf denen sie sich wirklich austauschen konnten. Man sieht das auch ein bisschen in den Zahlen der Verurteilungen. Also das sind Verurteilungen aufgrund des Paragraph 175 über die Jahre. Da vorne haben wir eben die Kaiserzeit. Dann mit dem Ersten Weltkrieg bricht das ein, bleibt noch eine Zeit lang niedrig. Es geht zwar dann in einer Spitze wieder rauf und pendelt sich wieder auf demselben Niveau ein. Dann kommt jetzt langsam nähern wir uns der Machtergreifung der Nazis. Sie hatten damals schon wesentliche Mandate im Deutschen Reichstag Und 1933 haben sie auch, war auch dieser berühmte Reichstagsbrand, eben wenige Tage davor. Gab es drei Erlässe des preußischen Innenministers zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit. Das erste war eine Einschränkung der Prostitution. Das zweite war die Schließung von Gaststätten, die zur Förderung der öffentlichen Unsittlichkeit missbraucht werden. Insbesondere Schankwirtschaftsbetriebe, in denen ausschließlich oder überwiegend Personen verkehrten, die der widernatürlichen Unzucht folgten. Es war also noch von der widernatürlichen Unzucht die Rede, das wird später noch wichtig werden. Das heißt, plötzlich waren all die Lokale, die davor eh hauptsächlich der Polizei zur Überwachung dienten, verboten oder geschlossen oder groß oder noch stärkeren Repressionen ausgesetzt, weil die Nazis durchaus einige dieser Lokale absichtlich nicht schließen hatten lassen, um eben weiter überwachen zu können und Listen anlegen zu können. Die dritte Verordnung war das Verbot von Betrieb und Produktion von Druckwerken, die zum Beispiel durch Nacktbilder im Beschauer eine erotische Wirkung erzeugen. Angedroht war die Aufhebung des Mietvertrags oder der Entzug der Gewerbeberechtigung. Heißt, plötzlich waren diese ganzen Zeitschriften, die es davor in der Weimarer Republik gab und davor nie gab, also die erst in dieser Weimarer Republik entstanden wurden, durch die Freiheiten, die man plötzlich genoss, trotz des 175er, auf einmal waren die wieder verboten und ja, zum Beispiel Nacktbilder. Nein, im Beschauer erotische Wirkung erzeugten, da haben die Nazis dann auch ein Inhaltsverzeichnis mit gemeint. Also wenn da ein Inhaltsverzeichnis, wo irgendwas über Homosexualität drinsteht, das haben sie auch schon als erotisch, also es könnte ja erotisch wirken, beschrieben. Auch Überschriften. Also es ging da lang nicht nur um Bilder, auch wenn das damals explizit als Beispiel genannt wurde. Genau, und die Lokale, das wird jetzt später noch wichtig, dass es die Kripo und die Gestapo waren, die diese Observationen dann bei den Nazis durchgeführt haben. Die haben eben einzelne Lokale offen gelassen. Von Zeitschriften wüsste ich nichts. Ja, kurz darauf wurde auch eben das wissenschaftlich-humanitäre Komitee zerschlagen. Eben weil sie sich hauptsächlich durch den Betrieb von Zeitschriften auch aufrechterhalten haben. Es gab übrigens in einer Zeitschrift vom wissenschaftlich-humanitären Komitee sogar einen Gastbeitrag eines Nazis, der selbst homosexuell war. Und dieser Gastbeitrag zeugt vor allem von Realitätsverweigerung, indem er sehr viele der Reden, die Nazis davor hielten, so ausgelegt hätte, als ob die Nazis ja eigentlich eh das Beste für alle wollen. Naja. In der zweiten Hälfte 1934, kurz nach dem Römerputsch, wurde dann in der Gestapo das Sonderdezernat zur Bearbeitung homosexueller Fälle geschaffen. Dieses Sonderdezernat halt als einer der ersten Handlungen eben von allen Landeskriminalpolizeiämtern Listen von Personen angefordert, die sich in der Vergangenheit homosexuell betätigt hätten. Das heißt, das waren zum Teil Vorbestrafte, zum Teil kamen diese Daten eben auch aus den Listen, die ich schon zum 100. Mal erwähnt habe. Und das bedeutet, es waren nicht nur Leute, die hundertprozentig schwul waren, es waren auch Leute, die nur vermeintlich homosexuell waren. Es gibt auch ein paar Beispiellisten. Ich weiß leider nicht, was die Bemerkung H oder die Bemerkung Plus bedeutet. Es kann nichts mit HIV bedeuten, weil das darüber hatte man damals noch relativ begrenzt Kenntnis. Genau, man findet eine laufende Nummer, Vor- und Zunamen, hier ist der Nachname nicht mehr oben, das Geburtsdatum, der Geburtsort, und man findet auch den Beruf, der in Kategorien gefasst wurde. Also man weiß jetzt nicht, was für einen Beruf hatte die Person genau, aber sie haben zumindest Arbeiter, Buchdrucker, Packer angeführt und eben deren Wohnadressen. Ja. Im Juni 1935 hat dann der Reichsführer SS, ich weiß leider seinen Namen nicht, wurde nicht erwähnt im Buch, einen Bericht angefordert über die, wie sie im Nazi-Jargon hießen, Schutzhäftlinge, also über die KZ-Insassen. Und damals waren dann 413 der 1770 KZ-Häftlinge mit einem rosa Winkel. Und vom rosa Winkel leitet sich übrigens auch diese rosa Liste ab. Was war dieser rosa Winkel? Im KZ-System, also die Nazis haben sehr viel Wert auf Ordnung gelegt und auf Bürokratie und auf, auch darauf, dass man die Häftlinge sofort erkennt, was für einen Vorwand sie hatten, sie dort festzuhalten. Und da gäbe es eben dieses rosa Dreieck, das einerseits, ich glaube, das war der rechte Oberschenkel angebracht wurde und eben auf dem Mantel oder der Jacke. Manche KZs haben das auch ein bisschen anders gehandhabt. Also es gab eins, ich glaube es war Dachau, wo eben eine große 175 oben stand, anstatt dem rosa Winkel. Ich glaube in Sachsenhausen hatten sie extra ein doppelt so großes, also einen doppelt so großen rosa Winkel, damit man die ja von der Ferne auch noch erkennt. Sie waren zum Teil dann auch von anderen Häftlingen größeren Repressalien ausgesetzt, weil die auch alle skeptisch waren. Ja, was ist das? Was wollen die? Das heißt, die hatten es noch mal schwerer, weil sie vor allem von Mithäftlingen kaum Empathie erwarten konnten. Am schlimmsten hatten es dann wahrscheinlich jene, die sowohl als Juden galten, als auch als homosexuell. Die waren dann noch mal gesondert gekennzeichnet, weil da gab es dann den gelben Winkel, der aufwärts war, noch dazu, um sie erkenntlich zu zeigen. 1935, also kurz nach diesem Bericht, wurde dann vom NS-Regime begonnen, diesen Paragraphen 175 Strafgesetzbuch neu zu fassen. Und zwar, ich habe schon erwähnt, davor stand im Wortlaut widernatürliche Unzucht und das sollte durch Unzucht ersetzt werden. Das klingt jetzt nach einem keinen so großen Unterschied, aber damit war konkret eine ganze Neuinterpretation des Paragraphen verbunden. Es hatte also weitreichende Konsequenzen dann und nicht mehr nur beischlafähnliche Handlungen, also After-, Mund- und Schenkelbefriedigung, wie man es damals nannte, bestraft wurden, sondern auch Selbstbefriedigung von anderen Personen, Selbstbefriedigung im Raum mit anderen Personen, jegliche Berührung, also Selbstbefriedigung im Raum mit anderen Personen hat dann vor allem auch Jugendliche, die zur Hitlerjugend gezwungen wurden, betroffen. Wenn die irgendwo auf einem Lager waren und dann Strafen ausgesetzt waren deswegen. Genau, jegliche Berührung eines anderen Mannes mit wollüstiger Absicht. Das heißt, jetzt nicht unbedingt, dass man den an einer Intimregion berühren musste. Es muss nur für einen Außenstehenden so gewirkt haben, als hätte die eine Person was von der anderen gewollt. Und dies erlaubte jetzt den Strafverfolgungsbehörden, auf komplizierte Nachweise zu verzichten, weil beim beischlafähnlichen Verhältnis, das waren alles sehr auf Einwilligung der Personen beruhende Sachen. Das heißt, da wird niemand die andere Person angezeigt haben und man kann ja kaum ins Schlafzimmer der Personen blicken. Und jetzt hat man plötzlich auch kleinere Anlässe hergenommen als Beweise und konnte einen größeren Personenkreis daher erfassen. Zusätzlich wurde ein sogenannter Analogieparagraph eingeführt, der bedeutete, dass jetzt nicht mehr nur nach dem Wortlaut bestraft wurde, sondern er hat auch erlaubt, Taten zu bestrafen, die dem Grundgedanken dieses Paragraphen 175 entsprachen. Und dieser Grundgedanke wurde von den Nazis als das gesunde Volksempfinden gewertet. Ein sehr schwammiger Begriff. Die Nazis hatten eben diese Ideologie, alles muss auf Vermehrung ausgerichtet sein. Und jede sexuelle Handlung, die nicht darauf ausgerichtet ist, ist daher komplett schändlich für die Nazis gewesen. Aus heutiger Sicht ist das aber auch absurd, weil in der Evolution ist Homosexualität nicht umsonst entstanden. Aber gut, mit Fakten hatten es die nicht so. Und sie haben übrigens im gleichen Zuge nicht nur Homosexualität stärker bestraft, sie haben auch andere Sexualpraktiken bestrafen lassen, die nicht auf die Vermehrung ausgelegt waren. Konnte man aber schlechter nachweisen als mit diesem sehr schwammigen neuen Paragraphen für Homosexuelle. Das hat sich dann auch in den Verurteilungszahlen ausgewirkt. Die Grafik, die ich davor hatte, endete 1933, also hier. Und plötzlich nach 1935, der Sprung, also da war schon ein Sprung zu erkennen, ging das dann rauf bis 1938 im beginnenden Weltkrieg ging es runter. Heißt aber nicht, dass wirklich die Nazis dann milder vorgingen oder wenige Leute erwischten. Ich muss auch sagen, dass dann sehr viele Leute eben in der Wehrmacht eingezogen waren und damit der Wehrmachtsjustiz unterlagen, die weniger Protokoll darüber geführt hat und wo die Daten heute verloren sind. 1943 muss ich auch noch dazu sagen, dass wir da nur die erste Jahreshälfte haben. Das heißt, das hier ist eine Schätzung, indem man die erste Jahreshälfte verdoppelt hat. Zu 1944 und 1945 haben wir gar keine vertrauenswürdigen Daten mehr. Und 1936 kam es dann aufgrund eines Geheimbefehls vom Himmler zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung und gleichzeitig auch zur Neustrukturierung der Kriminalpolizei. Also wir sehen jetzt ein gewisses Konkurrenzverhältnis zwischen der Gestapo, die da möglichst effektiv vorgehen wollten, und der Kripo, die möglichst effektiv vorgehen wollte. Das resultierte dann in diesem System hier. Es gab einen Verdacht, zum Beispiel durch eine rosa Liste. Dann wurde entweder die Gestapo oder direkt die Reichskriminalpolizei tätig. Es war sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Und entweder hat die Gestapo diese Personen gleich ins Konzentrationslager oder in Moorlager verschleppt oder an die Reichskriminalpolizei weitergeleitet. Dann ging es in die Justiz über, die großteils Schauprozesse veranstaltet hatten und dann in Inhaftierungen resultierten. Und diese Inhaftierten wurden dann ebenfalls zu einem großen Teil in Konzentrationslager verschleppt. Also es gab während der Nazis durchaus noch gewöhnliche Gefängnisse, aber es wurden eben viele, vor allem die den Nazis ideologisch besonders unangenehm waren, dann in Konzentrationslager verschleppt. Und eben Moorlager, über die Moorlager weiß man nicht ganz so viel. Das dürfte eine körperlich sehr harte Arbeit gewesen sein, die viele, die körperlich harte Arbeit nicht gewohnt waren, auch nicht tabakt haben dürften. Was ist jetzt die Größenordnung des Ganzen? Wie viele der Verurteilten kamen nun ins KZ, das weiß man kaum. Man hat einmal aus Indizien oder Bestandsziffern von einzelnen KZs, die man noch oder Lagern, die man noch gefunden hat, aufgenommen, kam so auf eine Größenordnung. Es dürften um die 10.000 Personen gewesen sein, eben plus, minus. 5000 Personen, also irgendwas zwischen 5000 und 15.000, die die Nazis da in KZs gesteckt haben. Über die Todesfälle kann man noch wesentlich weniger sagen. Also da gibt es gar keine Daten, die man hier heranziehen kann. Ja, heutzutage haben wir einen Rechtsgrundsatz, der in den Menschenrechten fixiert ist, nämlich dass man nie ein höheres Strafmaß bekommen darf, als ein Gesetz oder ein Strafgesetz schon normiert. Das war damals noch nicht gang und gäbe und auch heute würde sich vermutlich ein Unrechtsregime nicht daran halten. Und somit waren dann die Leute, die davor überwacht wurden und nur mildere Konsequenzen erwartet haben, wie einen kurzen Gefängnisaufenthalt oder eine Geldstrafe, plötzlich durch diese Listen bedroht und davon bedroht, auch ins KZ zu kommen oder daran zu sterben. Danke.
Ich darf mal fragen, gibt es Fragen? Ich denke, da war vorher was. Gibt es noch Fragen? Ja.
Der Vergleich jetzt vom NS-Regime und den Rosalisten zu unserer heutigen Situation, waren dann die Rosalisten quasi die Vorratsdatenspeicherung und wir wissen, wie du anfangs gesagt hast, eben nicht, was in Zukunft für Erlässe kommen und was ein Regime dann vorhaben könnte. Deswegen Vorsicht.
Exakt, also okay. Die Rosaliste, ich würde nicht nur sagen, es wären heute die Vorratsdatenspeicherung, ich würde sagen, die Rosaliste ist eine Form der Vorratsdatenspeicherung, weil es eben Daten sind, die vorgespeichert werden. Es ist halt nicht digital basiert, sondern es ist analog auf Papierlisten. Die waren am Anfang auch noch dezentral. Dezentral ist auch immer so ein guter Ansatz, wenn man große Datenmengen behandeln will, weil wenn ein Punkt der Daten irgendwann geleakt wird oder in falsche Hände gerät, sind nicht alle Daten betroffen. Das haben sich die Nazis vermutlich auch gedacht, dass sie dann die Daten zentralisiert haben. Also die haben ja diese dezentralen Daten zusammengefasst. Das heißt, früh löschen die Daten, wenn du sie nicht mehr brauchst. Manche Daten erst gar nicht anlegen, das ist immer noch der beste Schutz. Und wenn du sie schon anlegst und noch nicht gelöscht hast, dann zumindest irgendwo dezentral lagern. Und nicht in jedem dezentralen Knoten alle Daten, sondern in jedem dezentralen Knoten nur einen Teilsatz der Daten haben.
Ich habe zwei Anmerkungen dazu, zu dem sehr interessanten Vortrag. Das eine ist, die Listen, die die Nazis gesammelt haben, waren nicht nur rein auf Papier, es gab Datenverarbeitung. Die Computer waren noch nicht erfunden, aber es gab Lochkarten. Lochkarten gibt es ab 1904 oder sowas, Firma IBM, Gründer Hollerith.
Ich glaube, da gibt es heute noch einen Talk dazu oder so, oder morgen. Wann ist der im Programm?
Ja, also es wurden in den KZ wurde Datenverarbeitung gemacht und da gab es die Vorläufer von Computern und das waren Maschinen, die haben Lochkarten sortiert. Da waren die Informationen in Löchern in Papierkarten gespeichert und die konnte man dann systematisch auswerten. Und das andere ist, dass man vielleicht denken könnte, dass die Tatsache, dass ich homosexuell bin oder lesbisch oder so, nicht furchtbar bekannt ist, aber eine Plattform wie Facebook oder Instagram oder TikTok kann anhand von Musikwünschen, die man hat, anhand von Likes, anhand von Webseiten, die man besucht, anhand von vielen kleinen Sachen innerhalb von einigen Wochen Aktivitäten auf einer Website mit einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen, für welches Geschlecht man sich eher interessiert. Und das muss nicht immer stimmen, was dabei rauskommt. Es liegt aber trotzdem irgendwo in den Daten vor. Auch falsche Daten können negative Auswirkungen haben.
Ich nehme mal die Frechheit und ergänze da, das ist nämlich genau der Punkt, denn diese dieses Profil erstellen, das passiert einfach, ob wir das wollen oder nicht, auf der Basis von statistischen Modellen. Also irgendjemand definiert, weil ich Rage Against the Machine höre, dass ich schwul bin. Jetzt mal völlig freier Zusammenhang. Ja. Ob das dann stimmt oder nicht, das wissen wir nicht. Wir wissen teilweise auch nicht, wie diese Profile erstellt werden. Das ist so das Problem dran. Und die Schwierigkeiten, die eben dann genau passieren, man steht dann vielleicht irrtümlich auf einer Liste und hat dann zusätzlich noch Auswirkungen zu spüren, auch jetzt bei uns im realen Leben, gegen die man sich quasi nicht wehren kann, weil man gar nicht weiß, dass man auf dieser Liste steht. Und das kann im ganz schlimmen Fall mit dieser deprimierenden Geschichte hier enden. Es kann aber natürlich auch noch so Zwischenstufen geben, dass ich beispielsweise nicht in die USA einreisen darf, weil ich irrtümlich auf einer No-Fly-Liste gelandet bin, weil mein Profil halt irgendjemand oder irgendeinem Raster nicht entspricht.
Ja, es hat ja auch dazu davor schon in der Weimarer Republik zu geringeren Folgen geführt, wie eben Erpressung, gegen die ich mich nicht wehren konnte, etc., weil dann hätte ich ja gestehen müssen, dass ich wirklich unter den 175er falle.
Ja. Ja, ein leider deprimierender Vortrag, aber nicht minder spannend, sogar sehr spannend, sehr interessant. Gibt es noch eine Frage? Ja, Entschuldige, bitte sehr.
Von wegen, also man ist dann irrtümlich raufgekommen auf diese Listen. Und
zum Teil, also ein Großteil genau, hat es zugetroffen.
Das aber ist ja, da muss man einfach ganz anders ansetzen und sagen, es gibt einfach gewisse Dinge, die haben im öffentlichen Raum einfach gar nichts zu suchen. Zu welchem Gott bete ich, was mache ich, mit wem, wie im Bett, welche Partei wähle ich. Das müsste grundsätzlich an der Basis schon unterbunden werden, dass ich sage, das hat niemand zu erfassen. Also da gibt es die Liste der FPÖ in Oberösterreich, der Lehrer, die kritisch sich im Unterricht gegen FPÖ äußern. Ja, die dürfen das, aber immer noch diese Hotline, wo man da anrufen kann, die wird immer noch mit Steuergeldern bezahlt. Und das müsste eigentlich für alle diese Themen, also Gott, Sexualität und Politik, dürften eigentlich nicht erfasst werden. So müsste man es angehen und nicht irrtümlich. Und also es ist ja nichts Verwerfliches in keinster, also bei allen diesen drei Themen.
Ja, tatsächlich steht ja in der DSGVO aktuell drinnen, dass es besondere Schutzkategorien gibt, wo die Sexualität erfasst ist, wo die politische Einstellung erfasst ist. Die FPÖ gleich versucht, sich da einmal rauszureden. Ja, das ist ja nicht die politische Einstellung. Naja, ich weiß nicht, ob das rechtlich so haltbar ist. Da müsste sich aber eine betroffene Person wehren und die müsste wissen, dass sie auf der Liste steht zum Beispiel.
Das passt irgendwie genau alles zusammen. Wir wissen teilweise nicht, dass wir auf Listen stehen. Auch wenn sie rechtlich nicht erfasst werden dürften, werden sie dann leider erfasst. Und das macht es irgendwie schwierig. Die DSGVO bietet uns als Bürger und Bürgerin ein gewisses Instrumentarium. Ich kann um Auskunft ansuchen, muss diese erhalten. Also so dieser Antrag auf Selbstauskunft, welche Daten speichert jemand von mir, ist ein Instrumentarium, das sollten wir alle ganz, ganz stark nutzen. Das ist ein kleiner Weg, wie wir so ein bisschen Datenhoheit vielleicht auch gewinnen können.
Genau, da gibt es am Sonntag, da gibt es bald jedenfalls auch einen Vortrag hier noch zur Datenauskunft nach der DSGVO vom Sebastian Pfeiffer.
Ja, genau, ja. Der ist auch sehr amüsant, weil da kommen manchmal begrenzt amüsant, kommen manchmal Dinge raus. Ich habe da noch eine Frage hinten. Ich darf das da auch nochmal so runtergeben, das Mikrofon.
Ist noch eine Ergänzung, weil du die Selbstauskunft nach DSGVO erwähnt hast. Der Chaos Computer Club Wien hostet eine Webseite, auskunftsrecht.at, und dort könnt ihr automatisiert eure Auskunftsbegehren nach DSGVO generieren lassen. Dazu gibt es aber im Vortrag vom Sebastian dann noch viel mehr Infos.
So. Ich denke, das war's jetzt an Fragen. Sehr schön. Dann sage ich nochmal kräftigen Applaus für den Esti. Vielen, vielen Dank. Ein toller Vortrag.